ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0 Uhr mit Resa Waffa. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an die Entwicklerfirma angekündigt. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass Gesundheitsdaten nicht gut genug geschützt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Bis Oktober können Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, ob sie die elektronische Akte nutzen wollen. Danach müssen sie sie einsetzen. Patientinnen und Patienten können der Nutzung widersprechen.
Der Klimawandel zeigt nach Einschätzung von Experten immer häufiger und immer heftiger Auswirkungen in Europa. Nach einem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie war 2024 das bislang heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem hätten Extremwetter wie Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Mindestens 335 Menschen seien durch die Wetterextreme ums Leben gekommen. Mehrere Staaten fordern ein Ende des Blutvergießens im Sudan. Im Rahmen einer Konferenz in London verlangten sie zudem Zugang zu humanitärer Hilfe für die notleidenden Menschen. Die Gastgeberländer nannten es das Wichtigste, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Eine Teilung des Landes müsse vermieden werden, so Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie die EU und die Afrikanische Union. Der Bürgerkrieg tobt in dem Land seit 2 Jahren. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Aus der Sportredaktion Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein 4. Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn, doch sein FC Barcelona hatte mit 1:3 verloren, dennoch recht eindeutig das Halbfinale erreicht.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tage meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regenfällen und ein paar Gewittern. Die Höchstwerte 10 Grad in der Eifel bis 27 Grad an Oder und Neiße. Es ist 0 Uhr und 3.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich noch bis 5 Uhr gesperrt. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Süd und Pforzheim Ost 3 Kilometer Stau. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Elmshorn und Horst-Elmshorn noch bis etwa 3 Uhr gesperrt. Dort wird eine Ölspur beseitigt und die Umleitung führt sie über die U127. Auf der A93 Holledau Richtung Regensburg ist der Tunnel Prüfening nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. Die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen dem Kreuz Schöneberg und Hohenzollerndamm wegen Wartungsarbeiten noch bis etwa 5 Uhr gesperrt. Und die A8 München Richtung Stuttgart ist in Höhe des Rastplatz Streitheimer Forst Nord nach einem Unfall gesperrt und der Verkehr wird dort über den Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeführt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Seien Sie willkommen. Im Wahlkampf hatte es CDU-Chef Friedrich Merz ja immer wieder betont, es werde keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Aber nachdem es doch Abstimmungen mit der AfD im Parlament gab und überhaupt nach der Bundestagswahl, nach der Einigung auf eine künftige schwarz-rote Regierung, bleibt die Frage, wie umgehen mit der stärksten Oppositionspartei im Bundestag? Wie mit jeder anderen Partei auch. sagt der Unionspolitiker Jens Spahn. Und damit befeuert er erneut die Debatte, wie im Parlament mit der AfD umgegangen werden soll. Barbara Kostolnik.
Als stellvertretender Vorsitzender der CDU im Bundestag genießt Jens Spahn viel Aufmerksamkeit, die er auch immer wieder nutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel mit Aussagen wie dieser.
Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen.
Was genau Spahn mit Geschäftsordnungstricks meinte, ließ er offen. Der Bundestag besitzt eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Redezeiten im Plenum und die Verhaltensregeln der Abgeordneten regelt. In die Geschäftsordnung fällt auch die Wahl eines Bundestagspräsidiums. Zuletzt war der AfD-Kandidat Otte dreimal durchgefallen, weil ihm zu wenig Abgeordnete ihre Stimme gegeben hatten. Wie Spahn meint auch sein Parteifreund Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die AfD besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückgedrängt werden sollte. Und genauso sieht das der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Nicht alle in der CDU sind jedoch für diese Herangehensweise, also der AfD Ämter und Posten zu gewähren. Roderich Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums, das unter anderem die Geheimdienste überwacht, warnt vor der AfD. Er hält nichts davon, Mitglieder der AfD in dieses sicherheitsrelevante Gremium zu wählen. Diese Debatte, die Jens Spahn losgetreten hat, was macht die mit der sogenannten Brandmauer zwischen CDU und AfD? Im sächsischen Naundorf kämpfen sie um den Kern der CDU. Manfred Kolbe, ehemals Abgeordneter im Bundestag, findet harte Worte.
Die Brandmauer ist wirklich die strategische Dummheit der CDU und führt zum weiteren Erstarken der AfD.
AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich Spahns Interview genau durchgelesen und reagiert mit Genugtuung.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Beim kommenden Koalitionspartner der SPD schaut man mit Sorge auf die bröckelnde Brandmauer. Co-Parteichefin Saskia Esken machte ihrem Ärger vor Mitgliedern in Hannover Luft.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Jetzt aber muss man erst einmal im Parlament mit der AfD umgehen. 152 Abgeordnete umfasst die Fraktion. Als größte Opposition hätte sie zum Beispiel üblicherweise Anspruch auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Ob ihre Kandidaten gewählt werden oder, wie in der vergangenen Legislatur geschehen, durchfallen, hier kommt es auch auf das Verhalten der Unionsabgeordneten an.
Barbara Kostolnik berichtete. Friedrich Merz ist noch nicht zum Kanzler gewählt. Gerade wird ja noch über den Koalitionsvertrag bei der SPD abgestimmt. Und auch die CDU muss an einem kleinen Parteitag dem noch zustimmen. Die CSU hat das ja schon gemacht. Aber es sieht wohl alles danach aus, dass Merz dann Anfang Mai der nächste Kanzler wird. Der Bundesrechnungshof hat auf jeden Fall schon mal eine To-Do-Liste für die künftige Bundesregierung erstellt. Angesichts von Milliardenlücken im Haushalt und schlechter Wirtschaftslage sind das deutliche Worte. Und auch gleich ein Maßnahmenpaket hat der Bundesrechnungshof mitgeliefert. Sebastian Tittelbach über den Bericht, der einen ganz besonderen Namen hat.
Wenn dem Bundesrechnungshof etwas besonders wichtig ist, veröffentlicht er sogenannte 99er. So heißen die Berichte über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung. Und dazu zählt Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller den aktuellen Bundeshaushalt.
In der Haushaltsplanung klaffte bereits eine Lücke in Milliardenhöhe. Wirtschaftslage und Steuerrechtsänderungen führen jetzt zu Mindereinnahmen des Staates. Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaushalts sind dringlicher denn je.
Die Einnahmeseite werde oft vernachlässigt, so Scheller. Dabei gebe es dort Milliardenpotenzial. Wer das nicht glauben will, dem liefert der Bundesrechnungshof 22 Einzelmaßnahmen gleich mit.
Auf Basis unserer Erkenntnisse aus unseren zahlreichen Prüfungen können wir sagen, Handlungsspielräume hier, sie sind enorm.
Stellenweise liest sich der 42-seitige Bericht wie ein Best-of der Rechnungsprüfer. Seit Jahren fordern sie den Abbau der Diesel- und Kerosinsubventionen. Bei der Mehrwertsteuer sollte es weniger Ausnahmen geben. Und auch mit der seit 2006 geltenden Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen müsse endlich Schluss sein, so Scheller.
Die Steuermindereinnahmen durch diese Steuerermäßigung für das Jahr 2023 betrugen 2,1 Milliarden Euro. Nach unseren Feststellungen werden Steuerpflichtige dadurch durchschnittlich um weniger als 100 Euro jährlich entlastet.
Der Rechnungshofpräsident vermisst Reformwillen in Berlin. Dabei übt nicht nur seine Behörde Kritik am fehlenden Subventionsabbau.
Die Bundesregierung gewährt immer noch zahlreiche Steuervergünstigungen, die als unwirksam oder ineffizient bewertet werden. Und zwar in Studien von Wirtschaftsforschungsinstitutionen, die das Bundesministerium der Finanzen selbst beauftragt hat.
Andere Hinweise aus der Bonner Behörde sind neuer. Dem Fiskus drohten hohe Steuereinnahmen zu entgehen, weil er etwa den Handel mit Kryptowährungen oder die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen kaum kontrollieren könne. Deshalb müssten die Prüfer besser ausgestattet werden. Für die Digitalisierung der Steuerverwaltungen von Bund und Ländern gäbe es zwar das Großprojekt Konsens, aber das habe in 16 Jahren vor allem Kosten von rund 2 Milliarden Euro produziert.
Es gilt, die Leistungsfähigkeit, die Schlagkraft des Fiskus zu erhöhen und Steuerbetrug konsequenter zu bekämpfen als bisher.
Unter dem Strich könnten Bund und Länder jährlich 30 Milliarden Euro mehr einnehmen, mindestens. Denn zusätzliches Geld durch die Bekämpfung von Steuerbetrug ist nicht eingerechnet. Von der neuen Bundesregierung erwartet Rechnungshofpräsident Kai Scheller durchgreifende Maßnahmen, auch wenn nicht alles sofort umsetzbar sei.
Für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen können damit durchaus ein Verzicht auf gewohnte Vorteile verbunden sein. Etwaige Maßnahmen brauchen Vorlauf und Transparenz ist wichtig.
Dass es sich lohnt, daran lässt der 99er-Bericht keinen Zweifel. Ein Plus bei den Einnahmen bedeutet weniger Kredite, weniger Zinsen und damit einen stabileren Haushalt.
Sebastian Tittelbach über die To-Do-Liste des Bundesrechnungshofs für den womöglich zukünftigen Kanzler Merz. 0 Uhr 12 ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Das Klima in Europa war im vergangenen Jahr durch ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle gekennzeichnet. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, im Osten zu trocken. Gleichzeitig war es in einer großen Region der Mitte, einschließlich Deutschland, zu heiß. Meine Kollegin Jessica Sturmberg hat mit Eberhard von Wrede gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Waldbauernverbands und hat selbst einen mittelgroßen Forstbetrieb an der Sortetalsperre im Sauerland. Ihre erste Frage an ihn war, wie geht es seinem Wald?
Also die Sache ist, wir hatten das letzte Jahr 24, es war sehr feuchtes. Auch der Januar hatte noch ergiebig geregnet. Aber der Februar und der März hatten nur unterdurchschnittlich viel Niederschlag. Wir hatten Hochdruckwettereinfluss mit einem trockenen Ostwind und die Böden sind sehr stark ausgetrocknet. Der wichtigste Regen im Jahr ist der Mai-Regen. Also, wenn die Bäume, die Pflanzen das Wasser aus dem Boden ziehen, dann ist der Niederschlag am notwendigsten. Das fängt genau jetzt an und Gott sei Dank haben die Wetterprognosen jetzt Regen vorher gesehen. Wenn es nicht ausreichend Regen ist, kann es sein, dass eben die Natur wieder geschwächt in den Sommer hineingeht, dass die jungen Bestände, die gepflanzten Bestände nicht alle anwachsen, dass weiter die Fichtenbestände geschädigt werden, Borkenkäfer weiter letal, also im Grunde die Fichten zum Absterben bringen, aber auch weitere Baumarten, wie zum Beispiel die Rotbuche, weitere Trocken- und Hitzeschäden bekommt.
Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen, dann ist ja der größte Teil des Waldes in Nordrhein-Westfalen in privater Hand. Das heißt, ja, das liegt ja auch an den Privateigentümern, diese Vorkehrungen, die Sie jetzt beschrieben haben. Dazu kommen ja auch immer noch die Fragestellungen, welche Baumarten in Zukunft angepflanzt werden sollen, die eben klimabeständiger sind oder die auf den Klimawandel entsprechend besser reagieren. Wie ist da Ihr Eindruck, was diesen Privatanteil des Waldes betrifft? Wird da genug getan?
Nein, wird auf jeden Fall nicht. Und das Dilemma ist, 2018 mit einem Windwurf und anschließender Trockenheit, Dürre, begann hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr große Kalamität. 60%, über 60% der Fichtenvorräte haben sich einfach aufgelöst. Und dadurch sind viele Waldbesitzende finanziell, aber auch emotional in Mitleidenschaft gezogen sind. Das heißt, viele Waldbesitzende haben kein Geld mehr, A. Und B, sie haben oftmals auch keine Lust mehr, sich aktiv um ihre Waldbewirtschaftung zu kümmern. Das heißt also, auch kein Geld, möchten jetzt auch kein Geld mehr ausgeben für Pflanzen, Pflege, aber eben auch zum Beispiel für die Unterhaltung von Waldwegen. Das ist alles sehr kostenintensiv. Sie haben aber keine Einnahmen mehr im Walde. Also unterbleiben diese notwendigen Maßnahmen sehr, sehr häufig.
Diese schwindenden Einnahmen, ist das vor allen Dingen noch eine Folge der Stürme, die wir hatten? Das ist ja vielen noch präsent, Frederico und vor allen Dingen Kyrill.
Ja, das auf jeden Fall. Also vom Prinzip, es ist zu Unzeit Holz angefallen, was mit Abschlägen mit einem Mindererlös verkauft werden konnte. Dann mussten die Kahlflächen mit einem Mehraufwand wieder in Kultur gebracht werden. Erhebliche Pflegeaufwendungen stehen dort an. Und der dritte Aspekt ist nochmal, dass jetzt laufend viele Forstbetriebe keine Einnahmen mehr generieren. Gerade das Fichtenholz war eben das wirtschaftliche Rückgrat der Forstbetriebe.
Wie denken Sie, sollte denn der Wald in Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet werden, um auch in Zukunft einen gesunden Wald zu haben, der eben diese ganz wichtigen Funktionen, Speicherung von CO2, Kühlung, Erholungsgebiet für die Menschen, alles, was jetzt wichtig wird, auch in Zeiten des Klimawandels erfüllen kann?
Der Wald der Zukunft sollte aktiv bewirtschaftet werden. Wir müssen pflanzen, wir müssen verjüngen, wir müssen pflegen, wir müssen aber auch ernten. Bei all diesen Maßnahmen geht es darum, neue, klimastabile Baumarten auch aus anderen Regionen, nicht nur heimische, auch andere Regionen müssen wir die Baumarten hernehmen, integrieren. Wir müssen mischen, wir müssen diese Mischung auch erhalten und das geht nur über Waldpflege durch regelmäßige Eingriffe, durch nichts tun, erreichen wir ja Artenschutz, Biodiversitätsziele, aber ein nicht bewirtschafteter Wald ist oftmals nicht klimastabil.
Sagt Eberhard von Wrede, stellvertretender Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Waldbauernverbands. Sie hören die ARD-Infonacht um 0.17 Uhr. Die Proteste der türkischen Opposition gegen die Festnahme des bisherigen Oberbürgermeisters İmamoğlu gehen weiter. Immer mittwochs und samstags ruft dessen Partei CHP dazu auf die Straße zu gehen, um gegen die Justiz und gegen Präsident Erdogan zu protestieren. Es ist die größte Protestbewegung seit Jahren in der Türkei. Auch an vielen Schulen im Land rumort es. Benjamin Weber berichtet.
Schon seit Tagen gehen viele Schülerinnen und Schüler nicht in den Unterricht. Stattdessen Sitzstreik und Protest. In Ankara, Izmir, Antalya, Mersin und Amasya und wie hier in Istanbul bei einer spontanen Demo im Stadtteil Beşiktaş. Der Auslöser, Lehrkräfte von Projektschulen sollen versetzt werden, bis zu 20.000 landesweit. Die Nachricht kam vor wenigen Tagen und sie kam überraschend. Projektschulen, das sind renommierte Gymnasien mit hohem Anspruch und Kooperationen ins Ausland. Diesen Schüler, der anonym bleiben möchte, machen die Versetzungen wütend. Unrechtmäßig werden Lehrkräfte umbesetzt. Das hier ist ein Protest für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Allein an meinem Gymnasium wurden 8 auf einmal versetzt. Das ist ganz sicher keine Routine, was die da machen. Da steckt was anderes dahinter. Eine Anwältin beobachtet die Demonstration. Sie war selbst Schülerin einer Projektschule hier in Beşiktaş. Die Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass ihre Lehrer aufgrund ihrer politischen Weltanschauung diskriminiert und versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler wollen zu Recht wissen, anhand welcher Kriterien ihre Lehrkräfte ausgetauscht werden. Sie fordern Transparenz. Medienberichten zufolge werden vor allem solche Lehrkräfte versetzt, die als regierungskritisch gelten, die zum Beispiel zuletzt an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen haben, nachdem Istanbuls Bürgermeister und Erdogans Gegenkandidat İmamoğlu verhaftet wurde und die das auch im Unterricht thematisiert haben. Ihre Stellen erhalten jetzt andere, die der Regierung Erdogan möglicherweise freundlicher gesinnt seien, heißt es. Rechtmäßig sei das alles nicht, sagt Kemal Irmal von der Bildungsgewerkschaft E-Team Sen, dem Sender Halk TV. Die Lehrer werden aus ihrem normalen Leben gerissen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Türkei. Ohne Kriterien und mitten im Jahr. Das ist etwas Unrechtmäßiges. Das Thema nimmt Fahrt auf. Medien diskutieren. Auch der Bildungsminister Yusuf Tekin äußert sich im Fernsehen. Die Versetzungen seien rechtskonform. Die Verordnung ist aus dem Jahr 2020. Nach 4 Jahren wird die Amtszeit unserer Lehrerinnen und Lehrer in den Projektschulen verlängert oder eben nicht. In Beşiktaş auf der Demo überzeugen solche Argumente nicht. Auf den Plakaten der Schülerinnen und Schüler steht: Wir sind nicht euer Projekt. Fasst unsere Lehrkräfte nicht an. Und wir wollen Harmonie in der Bildung. Die Polizei ist massiv präsent und filmt die Teilnehmenden systematisch ab. Viele von ihnen sind vermummt und viele sind noch sehr jung. Zum Gymnasium geht man zwischen 14 und 18 Jahren. Eine Schülerin, die anonym bleiben möchte, erklärt sich die Versetzungen der Lehrkräfte mit den Massenprotesten im Land. Die würden schließlich von jungen Menschen angetrieben. Sie kriegen die Universitäten und die Studierenden nicht unter ihre Kontrolle und haben es deswegen auf die Gymnasien abgesehen. Aber sie werden uns Schülerinnen und Schüler nicht kleinkriegen. Niemals. Dann biegt ein Protestzug um die Ecke. Studierende schließen sich an. Auf ihren Plakaten Karl Marx und das Pokémon Pikachu, mittlerweile ein Symbol für den Widerstand. Die größte Protestbewegung der Türkei seit über 10 Jahren. Sie hat mittlerweile auch die Gymnasien erreicht.
Ein Bericht von Benjamin Weber. Das KZ Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Von 1937 bis 1945 sperrten die Nazis in Buchenwald Menschen ein. Juden, politische Gegner, Kommunisten, Homosexuelle, ausländische Gefangene und viele weitere. Vor 80 Jahren wurde das Lager befreit. Ein Ereignis, minutiös dokumentiert von Zeitzeugen und Geschichtsforschern. Und trotzdem gibt's immer und gerade jetzt Debatten darüber, wer das Lager wirklich befreit hat. Ulrike Köhler.
Es ist der 11. April 1945. Im KZ Buchenwald sind immer noch mehr als 20.000 Häftlinge. In den Tagen zuvor hatte die SS wegen der näher rückenden alliierten Armee rund 30.000 Gefangene auf die sogenannten Todesmärsche geschickt, erzählt der Leiter der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, Hans-Christian Wagner.
In den Morgenstunden und in den Mittagsstunden rückten erste amerikanische Panzer über Hottelstedt auf Buchenwald vor. Und das waren Kampfeinheiten, die wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, was es mit dem KZ Buchenwald auf sich hat und die auch überhaupt nicht Halt machten, sondern am Lager vorbeizogen und den fliehenden SS-Angehörigen aus dem Lager nachsetzten.
KZ-Kommandant Pister ruft gegen 10 Uhr die beiden Lagerältesten Eiden und Eichhorn ans Lagertor und kündigt den kompletten Abzug der letzten Wachen an. Das erzählt unter anderem Herbert Morgenstern, der war in Buchenwald eingesperrt und arbeitete dort als Lagerelektriker.
Dann kam der Ruf durch den Lautsprecher, SS-Angehörige sofort aus dem Lager. Da wusste man jetzt, das ist Feindalarm. Da habe ich also oben angerufen beim Kommandanten, bei den Lagerführern, Führercasino, alle angerufen, meldet sich keiner mehr.
Das KZ Buchenwald war zu diesem Zeitpunkt also unbewacht. Die SS war weg, die Amerikaner noch nicht da, sagt Gedenkstättenleiter Wagner.
In dieser Situation stürmten Häftlinge aus dem Lager, die sich im Widerstand zusammengeschlossen hatten und die in den Monaten vorher heimlich Waffen gesammelt hatten, mit diesen Waffen das Lagertor, nahm es in Besitz, stürmten die Lagerwachtürme.
Der Lagerälteste Hans Eiden habe die weiße Flagge gehisst, berichtet der ehemalige Buchenwald-Häftling Emil Karlebach, der 2001 verstorben ist.
Kam dann zum ersten Mal seit Gründung des Lagers ein Häftling ans Mikrofon. Kameraden, wir sind frei, halte Disziplin.
Die Widerstandsgruppen übernehmen am Nachmittag die Kontrolle über das Lager. Erst gegen 17 Uhr treffen erste US-Soldaten im Konzentrationslager Buchenwald ein. Ohne das Anrücken der US-Armee sei die Befreiung des Lagers nicht denkbar gewesen, meint Historiker Michael Löffelsender, der für die Ausstellung zur Geschichte des KZ Buchenwald verantwortlich ist.
Es gab eine Befreiung von innen und von außen. Die historischen Fakten sind so, dass die Amerikaner vorgegangen sind und die SS in die Flucht geschlagen hat. Und zu diesem Zeitpunkt dann konnten sich die bewaffneten Häftlinge des Lagerwiderstandes des Lagers bemächtigen.
In der DDR wurde Buchenwald allerdings auch für Propaganda genutzt. Von mutiger Selbstbefreiung war da immer wieder zu hören. So auch von SED-Politbüromitglied Hermann Axen, der selbst im KZ Buchenwald eingesperrt war.
Als der siegreiche Vormarsch der Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition die Hitlerhorden zu Paaren trieb, da nutzte die illegale antifaschistische Widerstandsorganisation in Buchenwald die Chance zur mutigen bewaffneten Aktion der Selbstbefreiung dieses Lagers.
Diese Selbstbefreiung wurde im wiedervereinigten Deutschland dagegen als Propagandaschwindel abgetan. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Eine Befreiung von innen und eine von außen, wie es Historiker Löffelsender sagt.
Ulrike Köhler über die Frage, wer das KZ Buchenwald befreite.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Raus mit Applaus. Das Fußballwunder von Dortmund blieb zwar aus, dafür verabschiedete sich der BVB mit einem Sieg aus der Champions League und brachte Barcelona die erste Niederlage in diesem Jahr bei. Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein viertes Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Dortmund ist nach einer starken Leistung ausgeschieden und bekam nach dem Spiel den verdienten Applaus seiner rund 80.000 Fans.
Nach dem klaren 4:0 Hinspielerfolg trifft der von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierte FC Barcelona im Halbfinale Ende April nun entweder auf Inter Mailand oder den FC Bayern, die heute Abend beim Viertelfinalrückspiel in San Siro aufeinandertreffen. Das Hinspiel in München hatten die Mailänder mit 2:1 gewonnen. Stichwort Wunder. In der Wortschatzkiste des Fußballs sind ja reichlich Superlative und Übertreibungen enthalten. So wird bei K.O.-Duellen nach einem ungünstigen Hinspielergebnis gern davon gesprochen, der unterlegenen Mannschaft könne jetzt nur noch ein Fußballwunder helfen. So geschehen auch nach der 1:2 Niederlage des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter. Heute eben das Rückspiel in San Siro und die Münchner haben im Vorfeld alles Mögliche trainiert und probiert, außer Wasser in Wein zu verwandeln. Taufik Khalil.
Mailand. Es scheint fast, man habe München auf der Alpen-Südseite gespiegelt oder Mailand eben im Norden. Zwei wirtschaftlich erfolgreiche Städte mit großem Selbstbewusstsein, die sich gerne auch mal für die heimliche Hauptstadt ihrer jeweiligen Länder halten. Und zwei Städte mit großer Liebe zum Fußball, weiß der ehemalige Bayern-Stürmer Giovanni Elber.
Ja, ich denke, das ist das Flair, dieser Name San Siro, Mailand. Die große Fußballer der Welt hat schon dort mal gespielt.
So wie Elber mit den Bayern am 23. Mai 2001 gegen Valencia.
Pellegrino, Kahn hält den Ball, Bayern hat den Punkt, Bayern hat den Punkt.
Doch ausgerechnet dort, wo die Bayern einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte feiern durften, entscheidet sich nun fürs Erste das Schicksal über das Finale der Horm.
Und jetzt hat der FC Bayern wieder die Möglichkeit, ein Spiel dort zu absolvieren, um das weiterzukommen in Champions League.
Es ist wieder ein Finale in Mailand, so wie auch 1988. Damals unterlagen die Bayern daheim im Achtelfinale des UEFA-Pokals im Hinspiel 0:2 zu Hause und schafften das Wunder, erinnert sich Hansi Dorfner, der damals mit dabei war.
Innenlauf von Wegmann und Tor! 3:0 für den FC Bayern, das ist ja nicht zu glauben.
Der FC Bayern, der kann das Wunder von damals, das Wunder von Mailand locker wiederholen. Wir haben ja damals das Problem gehabt, dass da die Auswärtsregel gegeben hat. Wir haben 2:0 verloren, das heißt, wir haben 3 Tore schießen müssen. Wir müssen jetzt nur ein Tor schießen.
Ein Satz wie aus dem Mund von Thomas Müller, der will von Wunder auch nichts wissen.
Ich weiß ja nicht, ob man mal davon im Wunder sprechen muss. Inter Mailand ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und trotzdem hat doch jeder auch das Hinspiel gesehen. Da hat man doch auch die Chance zu gewinnen.
Doch die Aufgabe ist riesig, denn die Bayern spielen auch gegen ein wunderbares Stadion, prophezeit Interregisseur Hakan Çalhanoğlu.
Kann ich sagen, dass wir zu Hause mit unseren Fans nochmal ein Häckselkessel wird. Bei uns ist es nochmal anders als hier in Deutschland. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Runde weiterkommen.
Vielleicht hilft es den gegenwärtigen Bayern ja, wenn sie die Alten wie Hansi Dorfner mal fragen, was es so braucht für ein Wunder von Mailand oder wie immer man das dann nennen mag.
Sie dürfen nicht den Thomas Müller auf der Bank sitzen lassen und Sie müssen schauen, dass auch zwei, drei Typen drin haben, wie wir damals mit dem Klaus Augenthaler, mit dem Hans Pflügler, die uns geführt haben, uns Jungen, und dann funktioniert das auch.
Dass man unbedingt ein Wunder bräuchte, das sehe ich jetzt anders.
Die Bayern bauen also auf ihre natürlichen Kräfte und nicht auf übernatürliche Fähigkeiten oder Geschehnisse. Inter gegen Bayern heute Abend ab 21 Uhr live hier im Programm.
Der Sport mit Martin Roschitz.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Resa Waffa. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen seien umgesetzt, schreibt Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an die Firma, die das System entwickelt hat. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass die gespeicherten Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt sind. Mit der elektronischen Patientenakte können Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Die Europäische Kommission hat erstmals ein Alzheimer-Medikament zugelassen, das den Verlauf der Krankheit in einem frühen Stadium verlangsamen kann. Der Wirkstoff ist allerdings nur für einen kleinen Teil der Alzheimer-Patienten geeignet. Er verringert die gefährlichen Ablagerungen im Gehirn. Aus der ARD-Wissenschaftsredaktion David Beck.
Das bedeutet zwar, dass die Ursache der Erkrankung bekämpft wird, damit ist es auch das erste zugelassene Medikament, das das kann, aber leider kann es den Schaden, der schon angerichtet ist, nicht mehr reparieren. Das bedeutet, es kann den Verlauf etwas verlangsamen, aber nicht aufhalten oder sogar rückgängig machen. Für die beste Wirkung müsste man mit der Behandlung deswegen natürlich so früh wie möglich anfangen. Was es also für eine erfolgreiche Behandlung neben solchen Medikamenten auch braucht, ist eine zuverlässige Früherkennung und ein flächendeckendes Screening.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor unzulässigen Zugeständnissen in den Verhandlungen mit Russland gewarnt. Auch die vom Kriegsgegner besetzten Gebiete gehörten zum Einheitsstaat Ukraine, sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Rutte in Odessa. Russland hatte 2014 die ukrainische Krim annektiert. Weitgehend besetzt sind inzwischen auch die Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischschja. Nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus sind Haftbefehle gegen 4 Verdächtige erlassen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um 4 Syrer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schierwagen.
Die Haftbefehle lauten auf gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Eine 22 Jahre alte Irakerin wurde wegen mangelnden Tatverdachts wieder entlassen. In der Nacht zum Montag sollen die Verdächtigen eine Wohnung im 8. Stock eines Hochhauses gestürmt und die Anwesenden angegriffen haben. Auch ein 15-Jähriger wurde attackiert. Kurz darauf stürzte er vom Balkon und kam dabei ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.
Das Wetter in Deutschland, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tage meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regenfällen und ein paar Gewittern. Die Höchstwerte 10 Grad in der Eifel bis 27 Grad an Oder oder Neiße. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A8 München Richtung Stuttgart ist in Höhe des Rastplatz Streitheimer Forst Nord nach einem Unfall gesperrt und der Verkehr wird über den Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Elmshorn und Horst Elmshorn noch bis etwa 3 Uhr gesperrt. Dort wird eine Ölspur beseitigt und die Umleitung führt über die U127. Die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen dem Kreuz Schöneberg und Hohenzollerndamm wegen Wartungsarbeiten noch bis etwa 5 Uhr gesperrt. Und die A516 Abzweig Oberhausen Richtung Eisenheim ist zwischen dem Kreuz Oberhausen und Oberhausen-Sterkrade nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Heute mit Alex Franz. Hallo. Nichtregierungsorganisationen haben es in Ländern, in denen die Meinungsfreiheit unterdrückt wird, schwer. Russland geht bekannterweise strikt gegen sie vor. Und auch in Georgien gibt es Beispiele dafür. Und jetzt will auch die Slowakei NGOs stärker kontrollieren. Der russlandfreundliche Premier Fico hat das bei seiner Rückkehr an die Macht klargemacht. Er werde die angebliche NGO-Herrschaft im Land beenden. Marianne Allweis berichtet.
Nein zum russischen Gesetz, rufen sie. Tausende sind vor das slowakische Parlament in der Hauptstadt Bratislava gezogen. Seit mehr als einem Jahr organisieren Kritiker von Premierminister Robert Fico immer wieder Massenproteste, zurzeit vor allem gegen ein geplantes NGO-Gesetz. Warum ist es ein russisches Gesetz, fragt der Moderator auf der Bühne. Weil es in dem Gesetz um Diskriminierung geht, um Schikanierung, darum nicht Regierungsorganisationen mundtot zu machen, der Zivilgesellschaft Angst einzujagen, das entspricht einem russischen Gesetz. Politische NGOs hat die slowakische Regierungskoalition aus links- und rechtsnationalen Kräften zu Feinden erklärt. Ähnlich wie kritische Medien oder die proeuropäische Opposition. Ein NGO-Gesetz hat die slowakische Nationalpartei unter Andrej Danko bereits im Wahlkampf versprochen. Nach außen hin wirken viele Vereine so, als ob sie wohltätig sind und Kindern helfen. Aber viele dieser Einrichtungen verschleiern nur, dass hier Geld abgeschöpft wird. Geld für Menschen, die sich politisch engagieren, die den Staat zersetzen. Wir wollen zwischen denen unterscheiden, die der Gesellschaft helfen, und denen, die geheime Agenten irgendeiner Macht sind. Laut dem ersten Gesetzentwurf im Herbst sollten sich alle NGOs mit Finanzmitteln aus dem Ausland als Organisationen mit ausländischer Unterstützung registrieren lassen. Ähnlich wie in Ungarn, kritisiert Ivan Korczok von der größten Oppositionspartei Progressive Slowakei.
Nachdem Fico im Bereich Justiz schon praktisch alles erreicht hat, Medien, also staatliches Fernsehen, jetzt kommt die Zivilgesellschaft. Er weiß, dass das größte Hindernis auf dem Weg zur illiberalen Demokratie des ungarischen Zuschnitts in der Slowakei ist die zivile Gesellschaft.
Die ist extrem aktiv. Und auch die EU hat aus dem ungarischen Fall gelernt. Ministerpräsident Viktor Orban musste sein NGO-Gesetz nach 4 Jahren zurückziehen. Brüssel hatte Fördergelder eingefroren. Bei der Slowakei intervenierte die EU-Kommission sofort. Im neuen Gesetzentwurf ist keine Rede mehr von Agenten, beschwichtigt Premier Fico. Das Gesetz hat nichts gemeinsam mit der russischen Gesetzgebung. Wir präzisieren lediglich die Kontrollmechanismen. Wir wollen wissen, wie die NGOs finanziert sind und wer ihnen Geld gibt. Diese Vorlage ist streng im Einklang mit EU-Regeln ausgearbeitet worden. Daran haben Beobachter Zweifel. Der Europarat hat auch das abgeschwächte Gesetz bereits kritisiert. Die EU-Kommission hat sich noch nicht geäußert.
Die Slowakei will künftig gegen NGOs vorgehen. Dazu war das Marianne Allweis.
Wirtschaft.
Die Chefs der 40 DAX-Unternehmen haben im vergangenen Jahr zusammengenommen gut 230 Millionen Euro verdient. Das sind etwa 10% mehr als noch vor einem Jahr. So hat es das Handelsblatt Research Institute ausgerechnet. Damit zogen die Chefgehälter deutlich stärker an als die Gewinne der von ihnen geführten Unternehmen. Unter 1,5 Millionen im Jahr geht kein CEO nach Hause. Es kann aber auch noch mal deutlich mehr werden. Bianca von der Au berichtet.
Für Christian Klein war 2024 ein gutes Jahr. 19 Millionen Euro hat der Chef des Software-Riesen SAP im vergangenen Jahr verdient. Damit war er der bestbezahlte Manager im DAX, wie eine Berechnung des Handelsblatt Research Institutes ergeben hat. Dicht gefolgt vom Beiersdorf-CEO mit 13,2 Millionen Euro. Auf Platz 3 unter den Spitzenverdienern in einem DAX-Vorstand der Chef von Mercedes-Benz mit 12,5 Millionen Euro Jahresvergütung. Kritik kommt von Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wir merken jetzt schon, dass die Maximalvergütung, also wenn man alles zusammenpackt, so maximal pro Jahr verdient werden kann, das steigt jetzt über die 10-Millionen-Grenze. Und das war immer so eine ungeschriebene Regel, über 10 Millionen das ist nicht mehr gut, das kann man nicht gut vermitteln, auch in der Bevölkerung.
Andererseits gibt Aktionärsschützer Tüngler zu bedenken, dass sich die Vergütung der DAX-Chefs rückblickend auf die vergangenen 4 Jahre beziehe. So bekommt beispielsweise Beiersdorf-Chef Vincent Warnerie laut Handelsblatt-Berechnungen für die Jahre von 2021 bis 2024 nun auf einmal einen Bonus von 10,9 Millionen Euro ausgezahlt. In dem Zeitraum ist der Aktienkurs des Nivea-Herstellers an der Börse um gut 30% gestiegen. Die SAP-Aktie sogar um mehr als 124%. Der Aktienkurs sei eben auch ein Spiegel für den Erfolg des Unternehmens, sagt Anlagestratege Sören Hettler von der DZ Bank.
Was man sehen muss, ist, wenn jemand erfolgreich ein Unternehmen führt, dann soll er dafür auch entsprechend entlohnt werden. Das ist gut für die Belegschaft, für das Unternehmen insgesamt. Davon profitieren Arbeitsplätze, davon profitiert man auch als Volkswirtschaft. Insofern hier die positiven Sachen wirklich auch entsprechend zu honorieren, ist korrekt.
Häufig wird auch das Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit angeführt. Also um die Spitzenkräfte zu bekommen, müsse entsprechend viel gezahlt werden. Im europäischen Vergleich seien die DAX-Vorstandsvorsitzenden gar nicht so schlecht unterwegs, ordnet Sören Hettler von der DZ Bank ein.
Wenn ich jetzt den Vergleich zu den USA ziehe, wo sicherlich auch noch deutlich höhere Gehälter bezahlt werden, da ist man seinen Job sicherlich aber auch schneller los. Also es gibt auch genug Beispiele, wo man relativ kurzfristig auch dann einen neuen Chef gesucht hat, weil der Erfolg nicht da war. Natürlich, wenn ich auf der einen Seite sage, es muss mehr Gehalt bezahlt werden, um hier vergleichbar zu sein, dann muss ich auch die negativen Seiten deutlich stärker berücksichtigen.
Das ist in der Realität häufig nicht der Fall. So kritisiert etwa die Vermögensverwaltung Union Investment, bei sinkenden Aktienkursen werde oft argumentiert, dass es nicht an der Leistung des Vorstands liege, sondern äußere Umstände verantwortlich seien. Ein gutes Anreizsystem sollte demnach in beide Richtungen greifen.
Bianca von der Au berichtete. Jetzt in den Osterferien wird es natürlich nicht nur auf den Autobahnen wieder sehr voll, sondern auch in der Deutschen Bahn. Und die hat bekanntermaßen gerne mal Verspätung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer ist der akute Personalmangel in Stellwerken. Niklas Hoth hat in NRW zu den Hintergründen dazu recherchiert.
Es ist wirklich einfach eine Start-Ziel-Bedienung. Ich klicke also auf das Einfahrsignal und dann klicke ich auf das Ausfahrsignal und dann drücke ich quasi Enter und dann hat sich das Ganze schon. Also dann läuft die Fahrstraße von ganz alleine ein.
Nur per Mausklick am Computer stellt Zugverkehrssteuerin Charlotte Furtmann die Weichen und Signale. Sie wird gerade für das neue elektronische Stellwerk Linker Rhein der Bahn geschult. Die Strecke zwischen Köln-West und Hürth-Karlscheuren wird ab Mitte Mai nur noch von 2 Menschen bequem am Computer überwacht. Dann ist das neue elektronische Stellwerk in Betrieb. Bisher gibt es dafür 4 alte Stellwerke entlang der Strecke. Das älteste davon ist fast 100 Jahre alt. Für Charlotte Furtmann eine ganz neue Arbeit.
Es ist ungewohnt, alles mit der Maus zu machen. Also ich sitze halt meistens in Köln-Süd, da drehe ich halt Hebel und das ändert sich halt. Also das macht das so ein bisschen wie so ein Computerspiel.
Künftig arbeiten sie und ihre Kollegen an Computern in einem klassischen Großraumbüro in der Kölner Innenstadt. Die Züge sieht sie dann nur noch als rote Linien auf ihrem Computerbildschirm. Der Arbeitsplatz von Zugverkehrssteuerern kann also ganz verschieden aussehen.
Ist halt auch ein für mich sicherer Job. Also ich habe die Ausbildung angefangen 2019. Davor habe ich studiert, also kurz bevor Corona angefangen hat, war ich dann genau rechtzeitig in einem sicheren Job.
Eine klassische Berufsausbildung nach einem erfolgreichen Schulabschluss ist die eine Möglichkeit, Zugverkehrssteuerer zu werden. Die Bahn sucht aber auch Quereinsteiger aus anderen, möglichst technischen Berufen. Je nach Berufserfahrung und Komplexität des Stellwerks, auf denen sie arbeiten, verdienen sie zwischen 41.000 und 60.000 Euro im Jahr. Aus dem alten Stellwerk konnte Charlotte Furtmann direkt auf die Strecke hinunterblicken. Das wird ihr fehlen, sagt sie. Aber der neue Arbeitsplatz ist insgesamt für viele attraktiver. Das ist zumindest Rainer Kriegers Erfahrung. Er ist quasi Furtmanns oberster Chef in Köln. Er leitet den Betrieb des Netzes dort.
Wir bewerben das sehr viel mit der modernen Technik und ist es deswegen, wenn wir tatsächlich dann auf Altstellwerken die Kollegen einsetzen und wir merken das ganz klar, junge Mitarbeiter möchten computeraffine Arbeitsplätze haben und die können wir natürlich mit elektronischen Stellwerken da anbieten.
Dank der neuen Arbeitsplätze lassen sich größere Streckenabschnitte mit weniger Personal bedienen. So will die Bahn auch mit der Modernisierung den Personalmangel bei den Zugverkehrssteuerern bekämpfen. Eine langfristige Aufgabe, weiß Professor Birgit Miel Cornelius. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Bahnbetrieb und Infrastruktur an der TU Berlin.
Der Prozess von der Idee, ich baue ein Stellwerk, bis ich nehme es in Betrieb, dauert mehrere Jahre. Und wir haben ja einen Personalmangel nicht nur im aktiven Bahnbetrieb, sondern natürlich auch im Bereich der Planung beispielsweise, der Bauvorbereitung, der Abnahmeprüfung.
Deshalb ist auch die Personalgewinnung für die Deutsche Bahn ein langwieriger Prozess. Zugverkehrssteuerer ist kein Job wie jeder andere.
Hinzu kommt, dass die Arbeitsplätze auf dem Stellwerk mit ganz viel Sicherheitsverantwortung verbunden sind, dass es oft Arbeitsplätze mit Schichtarbeit sind. Und als dritter Punkt ist vielleicht auch der Aspekt zu betrachten, dass viele junge Menschen gar nicht wissen, was ein Fahrdienstleiter ist und diese Option deshalb gar nicht in Frage ziehen.
Nicht umsonst spricht die Bahn seit einiger Zeit nicht mehr von Fahrdienstleitern, sondern Zugverkehrssteuerern. Damit will sie den Inhalt des Berufs schon in der Bezeichnung klar machen. Charlotte Furtmann hat sich vor 6 Jahren dazu entschlossen und ist bis heute nicht bereut.
Es ist einfach auch ein super abwechslungsreicher Job, weil man weiß nie, was einen erwartet, wenn man zur Arbeit kommt. Es kann sehr ruhig sein, es kann aber auch wirklich viel los sein. Es ist halt kein Tag so wie der andere, würde ich sagen.
Niklas Hoth berichtete. Und an dieser Stelle gibt es eine Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Mainburg und Pritzwalk kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Mainburg und Pritzwalk ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und jetzt ist es mittlerweile auch schon 1:15 an diesem Mittwoch, dem 16. April.
Die ARD-Infonacht.
Es gibt Diagnosen, die machen einem Angst, lassen sofort das Gedankenkarussell kreisen. Wie geht das weiter? Was wird aus mir und meinem Leben? Und was bedeutet meine Erkrankung für meine Angehörigen? Krebs ist beispielsweise eine solche Diagnose, auch wenn die Heilungschancen deutlich gestiegen sind. Und diese Angst ist eine zusätzliche Belastung. Tanja Zimmermann versucht Menschen in solchen Situationen zu helfen. Sie ist Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie ist Psycho-Onkologin. Mein NDR-Kollege Michael Latz hat sie gefragt, wie sie Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen helfen kann.
Also die Psychoonkologie ist tatsächlich eine Teildisziplin der Onkologie. Also wir sind fester Bestandteil in diesem Prozess und wir sind genau für das, was Sie gerade beschrieben haben, auch zuständig, nämlich für Ängste, Hilflosigkeit, Unsicherheit, Kontrollverlust, Depressivität. All das sind Begleiterscheinungen, die auch mit so einer Erkrankung wie zum Beispiel Krebs einhergehen und die Betroffenen dann natürlich sehr belasten. Und die Psychoonkologie kann dabei helfen, diese Belastung zu reduzieren, insbesondere Angst verringern, Depressivität verringern und auch die Lebensqualität wieder steigern.
Man muss aber betonen, es ist natürlich keine Alternative zur Schulmedizin, zur Behandlung des Krebses an sich, ne?
Nein, absolut nicht. Also wir beschäftigen uns halt mit den psychischen Auswirkungen, die so eine Erkrankung haben kann, nicht mit den physischen Auswirkungen. Dafür ist natürlich die Behandlung der Schulmedizin indiziert, aber natürlich sollte das Hand in Hand gehen.
Welche Strategien gibt es denn da, um eben diese Ängste zu nehmen und mit der Belastung umzugehen am Ende?
Also das ist sehr vielfältig und richtet sich natürlich immer nach den individuellen Ängsten. Also es wird angepasst und es richtet sich auch so ein bisschen zum Zeitpunkt, in dem sich der Patient befindet. Also wenn es direkt nach der Diagnosestellung ist, dann ist es oft sowas wie Krisenintervention. Für viele Patienten ist ein heilloses Chaos da. Also man hat das vielleicht auch gar nicht erwartet. Die Diagnose kam vollkommen überraschend, unerwartet. Und da ist es unsere Aufgabe, dann auch erstmal gemeinsam mit dem Patienten so ein bisschen zu sortieren. Was ist denn jetzt gerade wichtig? Was ist jetzt aber auch überhaupt nicht wichtig? Also so ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Im weiteren Verlauf kommen natürlich dann noch andere Ängste, auch existenzielle Ängste, Sorgen um die Angehörigen, um die Familie. Und auch da gucken wir natürlich, was sind die individuellen Ängste und Sorgen. Wir wollen, dass die Patienten wieder handlungsfähig werden, weil Angst ist oft so ein Gefühl, was uns lähmt, was uns erstarren lässt. Und wir möchten die Patienten wieder in die Handlung bringen. Das ist das Ziel.
Hat die Psyche denn eigentlich auch einen Einfluss auf den Verlauf einer Krebserkrankung, auf die Behandlung, auf die Heilung?
Also da gibt es ganz widersprüchliche Studien zu und es gibt keine, die wirklich durchschlagend sind und sagen, jawohl, die Psyche hat Einfluss auf den Heilungsverlauf oder das Gesundwerden. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil es sind so viele Faktoren, die für die Entstehung einer zum Beispiel Krebserkrankung relevant sind, die wir noch gar nicht kennen. Und deswegen wäre es, glaube ich, vermessen, sowas zu behaupten. Aber es zeigt sich schon, wenn Patienten sehr stark mit Ängsten oder auch mit Depressionen zu tun haben, also wirklich auch im Sinne einer psychischen Störung, dass das tatsächlich zu einer höheren Sterblichkeit führen kann.
Sollte so eine psycho-onkologische Unterstützung denn ja Teil aller Krebstherapien sein? Oder anders gefragt, brauchen alle, die eine Krebsdiagnose bekommen, so eine Unterstützung? Was glauben Sie?
Nein, brauchen nicht alle. Also es gibt viele Patientinnen, die sehr gut selber damit zurechtkommen oder auch viel Unterstützung aus ihrem Umfeld haben. Und also die Zahlen sagen, dass ungefähr so 30% der Erkrankten im Verlauf tatsächlich eine psychische Störung entwickeln. Und ungefähr die Hälfte bis zu 60% erleben eine starke psychische Belastung. Und das wären natürlich Patientinnen, die von einer Unterstützung profitieren können. Aber auch da muss man ganz klar sagen, nicht jeder möchte auch psycho-onkologische Unterstützung in Anspruch nehmen. Das ist leider etwas, was wir im Alltag auch immer wieder finden.
Für diejenigen, die so ein Angebot in Anspruch nehmen möchten, bekommt man das automatisch angeboten? Ja. Zahlen es die Kassen oder muss man sich um alles selber kümmern?
Also da muss man so ein bisschen zwischen stationär und ambulant unterscheiden. Im stationären Bereich, also wenn man sich noch in der Klinik befindet und man befindet sich in einer zertifizierten Klinik, also zum Beispiel in einem Brustkrebszentrum oder Darmkrebszentrum, dort ist psycho-onkologische Versorgung Teil des Ganzen. Also das ist dort standardmäßig, weil das im Rahmen der Zertifizierung dazugehört. Wenn es kein zertifiziertes Haus ist, dann ist es unklar, ob sowas dort vor Ort vorhanden ist oder nicht. Das ist kein Muss. Im ambulanten Bereich ist es natürlich sehr unterschiedlich. Da ist die Versorgung dann häufig im Rahmen der Psychotherapie. Und da sind natürlich auch die Schwierigkeiten, die wir haben, dass einfach die Wartezeiten auf dem Psychotherapieplatz sehr, sehr lange sind. Das sind natürlich Kosten, die von der Krankenkasse übernommen werden. Was im ambulanten Bereich sicherlich auch noch hilfreich ist, sind Krebsberatungsstellen. Auch da ist das mit keinen Kosten für die Patienten oder auch die Angehörigen verbunden. Und da ist es doch so, dass man kurzfristiger auch Unterstützung bekommen kann. Und ich empfehle im ambulanten Bereich auch immer, sich mal Selbsthilfegruppen anzugucken. Dort sitzen Personen, die Ähnliches erlebt haben, wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht auch nochmal hilfreiche Unterstützung bekommt. Und viele Menschen erleben es auch als hilfreich, dass sie sich dort nicht so erklären müssen, sondern die anderen kennen das, was mich auch umtreibt, was vielleicht im Freundeskreis manchmal ein bisschen schwieriger ist.
Gibt es auch Angebote, bei denen ich ein bisschen vorsichtig sein sollte, die vielleicht nicht ganz so seriös sind? Oder wie erkenne ich seriöse Angebote im psycho-onkologischen Bereich?
Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade im ambulanten Bereich. Da tummeln sich leider auch viele, ich sage es jetzt mal, Scharlatane. Und ich wäre immer vorsichtig, wenn es sehr viel Geld kostet. Und ich würde immer gucken, was hat die Person, die das anbietet, auch für einen Grundberuf? Also was hat die studiert? Ist die Psychologin? Ist die Ärztin? Also ist es wirklich ein einschlägiger Beruf? Oder ist es irgendetwas, was so ein bisschen komisch ist? Irgendwelche komischen Fortbildungen? Also das würde ich mir immer ganz genau angucken, weil das ist oft ein Hinweis darauf, dass das dann nicht wirklich so seriös ist.
Sagt Professorin Tanja Zimmermann von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Kultur.
Ihre Romane sind ein Eintauchen in die Welten der Gruppen, die nach ihren ganz eigenen Regeln spielen. Rachel Kushner, die übrigens von American Psycho-Autor Bret Easton Ellis als die aufregendste Schriftstellerin ihrer Generation bezeichnet wird. In ihrem neuen Roman See der Schöpfung geht es um nicht weniger als die Urfragen der Menschen nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Erzählt in Form einer Spionagegeschichte, für die sie mal wieder für einen der wichtigsten Literaturpreise der Welt nominiert wurde, den Booker Prize. Jan Tussing hat das neue Buch gelesen.
Deckname Sadie Smith, Beruf Agentin. Seit die CIA sie gefeuert hat, nimmt sie für Geld jeden Undercover-Einsatz an. Ihr neuer Auftrag? Eine Gruppe von Umweltaktivisten in Frankreich infiltrieren. Für Sadie auch nur ein Job, sagt Rachel Kushner, Autorin des Booker-Prize-nominierten Thrillers See der Schöpfung.
She's a sort of malicious person.
Sie ist eine durchaus skrupellose Person. Sie fährt aufs Land in Südwestfrankreich, um das Leben von Menschen zu zerstören, die dort ein soziales Projekt begonnen und eine Kommune gegründet haben. Das Ziel ist, diese Kommune zu vernichten.
And in order to destroy their commune.
Sadie weiß nicht, wer ihre Auftraggeber sind. Was sie aber weiß, sie verdächtigen die Kommune und ihren Anführer Pascal, eine Sabotageaktion durchgeführt zu haben, um den Bau von Megabassins zu verhindern. Gigantische Wasserreservoirs der industriellen Landwirtschaft, die der Region das Grundwasser entziehen. Soweit die Ausgangslage von See der Schöpfung. Rachel Kushners neuester Wild Ride, ein Spionageroman, spannend, voller aktueller Bezüge und genial erzählt.
By the time I finished the novel, this had become a really big issue in France.
Gerade als ich den Roman fertig hatte, wurde das zu einem Riesenthema in Frankreich. Und jetzt gibt es eine Massenbewegung. Junge Aktivisten und Kleinbauern versuchen gemeinsam zu verhindern, dass die französische Regierung und die Agrarlobby die Kontrolle über das Wasser übernehmen.
Die amerikanische Star-Autorin Rachel Kushner lebt in Los Angeles. 6 Jahre hat sie an ihrem neuen Buch geschrieben. Sie kennt den Südwesten Frankreichs gut und den Verteilungskampf ums Wasser, der dort seit einigen Jahren herrscht. Die Proteste gegen die Megabassins enden immer wieder in Gewalt. Im Roman ist es Sadies Job, für eine Eskalation zu sorgen, damit die Aktivisten möglichst lange hinter Gitter landen. Doch statt Militanz begegnet Sadie in der Kommune zunächst vor allem Menschen, die viel Zeit damit verbringen, über Alternativen zum Leben im Spätkapitalismus nachzudenken.
The people who have set up this commune are trying to reframe what the terms of modern life are.
Die Leute, die diese Kommune gegründet haben, versuchen, die Bedingungen des modernen Lebens neu zu gestalten. Sie wollen eine natürlichere Art zu leben entwickeln, Nahrung anbauen, im Einklang mit den Jahreszeiten leben, die Zwänge des Stadtlebens hinter sich lassen und ein Leben haben, das weniger entfremdet ist, in dem die Arbeit eines jeden am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet ist.
Menschen, die gegen unsere Zeit leben, anstatt sich hier anzupassen. Immer wieder widmet sich Kushner in ihrem Schreiben den Rebellen und Bohemiers, denen, die frei und gefährlich leben. Um den Pfad der Zerstörung zu verlassen, brauche es eine Revolution des menschlichen Bewusstseins, sagt Rachel Kushner. Und sie schafft in See der Schöpfung eine Gegengeschichte der Menschheit, flirrend, mit einem präzisen Gespür für die Bruchlinien der Gegenwart. In den USA wird ihr Roman gerade von der politischen Realität eingeholt.
Jan Tussing über See der Schöpfung von Rachel Kushner ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 26 Euro.
Standpunkte.
Die Reformpläne von Union und SPD im Gesundheitssektor sorgen weiter für Diskussionen. Experten warnen schon vor steigenden Sozialbeiträgen und auch geplante Änderungen für Patienten, die zu einem Facharzt wollen, stoßen bei vielen nicht auf Beifall. Unsere Gastautorin Kaya Klapser von der Zeitung Die Welt meint, der schwarz-rote Koalitionsvertrag sei bei den Zukunftsthemen Gesundheit und Pflege eine Enttäuschung.
Mit die größte Herausforderung im Gesundheitssystem, nämlich die Stabilisierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, bleibt völlig auf der Strecke. In den Kassen klafft ein milliardenschweres Defizit. Die Beiträge steigen auf Rekordhöhe und trotzdem wurden keine kurzfristigen Entlastungen vorgelegt. Lediglich die Einberufung einer Kommission, die erst in 2 Jahren Ergebnisse vorlegen soll. Diese Untätigkeit ist auch für die deutsche Wirtschaft ein Problem, die durch die steigenden Sozialabgaben zunehmend belastet wird. Besonders eifrig zeigten sich die Koalitionäre hingegen bei einem ganz anderen Thema. Sie wollen ein sogenanntes Primärarztsystem einführen. Das bedeutet, dass Patienten nur noch mit einer Überweisung vom Hausarzt künftig zu einem Facharzt gehen können, etwa zu einem HNO oder Orthopäden. So soll die Gesamtzahl der Facharztbesuche reduziert und die Wartezeit auf einen Termin für alle Patienten verringert werden. Doch das Ergebnis wird vermutlich ein ganz anderes sein. Überlastete Hausärzte, die gar nicht erst die Kapazitäten haben, ständig Überweisungsscheine auszustellen. Kurzum, der Koalitionsvertrag, wird er dann auch umgesetzt, sieht eine toxische Kombination vor. Weiter steigende Beiträge und gleichzeitig die Einschränkung der freien Arztwahl. Für die gesetzlich Versicherten ist das eine überaus schlechte Nachricht.
sagt Kaya Klapser von der Welt. Auch der Südkurier aus Konstanz sieht das geplante Primärarztsystem kritisch.
Zunächst einmal müssen Patienten dafür einen Hausarzt finden, der sie noch aufnimmt. Wer schon einmal in einen neuen Wohnort gezogen ist, weiß, wie schwer das ist. Das gilt vor allem für den ländlichen Raum. Aber die Glücklichen, die einen Hausarzt haben, müssen teilweise wochenlang auf einen Termin warten. Es gibt in Deutschland weitaus mehr Fachmediziner als Allgemeinmediziner. Wie sollen Patienten also schneller versorgt werden, wenn sie alle zunächst durch das Nadelöhr Hausarzt müssen? Hier schrammt der Koalitionsvertrag an der Realität vorbei.
Viele Zeitungskommentare beschäftigen sich mit einer Personalie, mit Carsten Linnemann. Der CDU-Generalsekretär und enge Vertraute von Parteichef Merz galt als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Wirtschaftsministers. Linnemann hat aber nun klargestellt, dass er kein Minister werden will. Und begründet hat er es damit, dass er als Generalsekretär besser einen Politikwechsel forcieren kann. Die Stuttgarter Zeitung findet die Entscheidung richtig.
Bei der Neufassung des Grundsatzprogramms hat Linnemann Merz geholfen, der Partei ein Profil zu geben. Als Linnemann Generalsekretär wurde, konnte man die berechtigte Frage stellen, ob er CDU-Chef Merz politisch nicht zu ähnlich ist. Jetzt muss Merz in die Kanzlerrolle hineinwachsen und auch alle ansprechen, die ihn nie wählen würden. Merz muss ein anderer werden. Deshalb ist es gut für die CDU, wenn Linnemann bleibt, wer er ist und was er ist.
Focus Online nennt Linnemanns Verzicht auf ein Ministeramt einen Paukenschlag.
Das ist vor allem eine gute Nachricht für die SPD. Mit Linnemann fehlt im Kabinett nun jemand, der für Veränderung steht. Was das für den künftigen Kanzler Merz bedeutet? Eine konservative Wende gibt es nicht.
Und das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Gisela Former.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Prokoing Choing. Guten Morgen. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April in ganz Deutschland eingesetzt werden können. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Bisher wurde die digitale Akte in mehreren Bundesländern getestet. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern.
In Brandenburg werden weiterhin weniger Kinder geboren. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die noch nicht veröffentlicht sind. Danach kamen 2023 rund 15.160 Mädchen und Jungen zur Welt, knapp 730 weniger als im Vorjahr. Die Zahl sinkt seit 2016. Brandenburgs Gesundheitsministerium geht davon aus, dass vor allem auf dem Land die Geburtenrate weiter niedrig bleibt. Im Berliner Clan-Milieu hat es Durchsuchungen gegeben. 4 Mitglieder einer polizeibekannten libanesischen Großfamilie seien festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. Es geht um den Verdacht der räuberischen Erpressung eines 41-Jährigen. Der Mann soll dem Clan 40.000 Euro an sogenanntem Schutzgeld gezahlt haben. Vermögenswerte in derselben Höhe wurden laut Behörden beschlagnahmt. Borussia Dortmund ist in der Fußball-Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist gewann zwar am Abend das Viertelfinal-Rückspiel zu Hause gegen den FC Barcelona mit 3:1. Das Hinspiel hatten die Spanier aber 4:0 gewonnen. Armin Lehmann fasst zusammen.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn, doch sein FC Barcelona hatte mit 1:3 verloren. Dennoch recht eindeutig das Halbfinale erreicht. Dortmund ist nach einer starken Leistung ausgeschieden und bekam nach dem Spiel den verdienten Applaus seiner rund 80.000 Fans.
Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft verpasst. Das entscheidende 5. Spiel der Halbfinalserie verloren die Titelverteidigerinnen am Abend in eigener Halle gegen die Saarlouis Royals mit 67:75 nach Verlängerung.